Moin Moin und Salvete, liebe ZuhörerInnen. Willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos. Ja, ihr habt zu erraten, der Podcast. Wir haben das Format noch nicht geändert. Und wir, das ist das dynamische Duo, bestehend aus mir, dem Bene, und selbstverständlich, er hat sich die Zeit genommen, ist bestens vorbereitet und hat bestimmt extrem viel Bock auf diese Aufnahme. Leon, sei mir gegrüßt.
Selbstverständlich, danke für die tolle Anmoderation, da hat man gleich Bock, ist wieder richtig drin. Wir hatten ja jetzt ein bisschen längere Pause, insofern natürlich gut vorbereitet. Ich hoffe ja, bei dir sieht es genauso aus.
Jawohl, du sagst es, wir hatten einmal uns eine Woche mehr zwischen der nächsten Aufnahme gegönnt.
Das war schon unverschämt, also
ja, das ist unfassbar. Aber auch in diesem mittlerweile dritten Podcast-Jahr sind wir für euch da. Wir sind nach wie vor, ja, wisst es natürlich, selbstverständlich, in der Bond-Welt, in der Literatur, und zwar mit einem neuen Roman, den wir uns angeschaut haben, besser gesagt einer neuen Kurzgeschichte. Zum Film Octopussy gibt es heute die Kurzgeschichte Octopussy, und die Referenzen sind schwierig zu erahnen. Also man hat im Film, ich glaube in einem Nebensatz wird das mal kurz erläutert, diese Geschichte rund um Dexter Smythe oder Dexter Smith, darauf müssten wir uns auch gleich nochmal einigen. Mhm. Aber ansonsten, ja, eine komplett eigene Geschichte mit ein paar bekannten Namen aus dem Bond-Kosmos, aber ja, in sich sehr geschlossen, würde ich behaupten.
Absolut, würde ich genauso mitgehen. War eine Umstellung, sage ich mal, wenn man jetzt den Film präsent hat, muss man da, also kann man, glaube ich, abhaken und dann ins Buch eintauchen und findet sich dann besser zurecht. Da bin ich ganz bei dir. Bin auch gespannt, wie vielleicht dein Endresultat ausfällt oder dein Fazit. Mhm. Da können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen, aber ja, würde ich sagen, vorher wollen wir ja nicht so viel wegnehmen. Da sollen ja die Leute hier erstmal ein bisschen was mitkriegen von uns.
Genau, ich fand, das war eine sehr kurzweilige Kurzgeschichte. Also wirklich nicht so super viel Inhalt in Anspruch genommen. Auch Seitenzahlen hielten sich, glaube ich, sehr an Grenzen.
Ja, war ein bisschen kürzer als die letzten Kurzgeschichten.
Genau, das Gefühl hatte ich auch. Und vom Umfang her auch sehr viel komprimierter als die letzten beiden Kurzgeschichten. Aber das wird sich ja gleich durch die Zusammenfassung und auch durch den Inhalt ergeben. Und am Ende können wir dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen in unser Meinungsbild, unser Stimmungsbild zur Kurzgeschichte. Hast du vielleicht einen kurzen Aufhänger, was uns erwarten wird?
Absolut. Da bin ich natürlich vorbereitet. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Bisschen Redezeit hier. Genau, wir sind, man wird es kaum glauben, hatten wir jetzt ja schon des Öfteren mal wieder auf Jamaika. Also Bond darf mal wieder nach Jamaika reisen und darf sich dort mit dem, du hast es angedeutet, dem ehemaligen britischen Offizier namens Major Dexter Smythe. Wer hätte so gesagt?
Okay.
Ja, weiß nicht, was dir lieber ist. Ich bin da leidenschaftslos. Ja, genau, darf er sich einen Nachmittag beim Geschichtenerzählen zuhören und sich dort ein bisschen weiterbilden, sozusagen, was die kriegerische Vergangenheit anbelangt, denn natürlich hat der ehemalige Offizier ähnlich wie Bond eine kriegerische Vergangenheit, wo wir dann auch eintauchen in die Vergangenheit und nochmal Revue passieren lassen. Mittlerweile hat er ein relativ ruhiges Leben, ist ja recht entspannt geworden, hat natürlich auch ein paar Laster, lässt sich's gut gehen auf Jamaika, ja, was durchaus zu einem stetigen körperlichen Verfall beiträgt, kümmert sich dafür aber nun liebevoll um seine, in Anführungsstrichen, Nachbarn. Ein bisschen ungewöhnlich alles, kommen wir auch zu. Und nach wird deutlich, dass ihn die Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg bis heute verfolgen oder dann auch eben wieder einholen durch das Erscheinen von Bond. Und ja, Bond braucht natürlich auch einen Grund, warum er wieder Urlaub eben machen darf. Und das ist die Geschichte aus Major Smythe herauszukitzeln. Und am Ende bekommt er auch alle Informationen, die er haben will. Ob das so ist, wie er sich's vorgestellt hat, weiß man nicht. Das lassen wir hier an der Stelle natürlich mal offen. Eins ist nur sicher, Bond kann die Vergangenheit auf jeden Fall nicht zurückdrehen. Und kleiner Spoiler, er würde es vielleicht gern.
Das ist ein guter Hinweis. Und tatsächlich spielt Bond ja gar keine allzu große Rolle hier.
Das ist richtig, ja.
Als Protagonist ganz klar um Dexter Smythe.
Ja.
Und was es mit dem so alles auf dem Kerbholz hat, da gehen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen detaillierter rein. Und ich versuche wieder mal, die ganze Geschichte in etwas komprimierterer Art und Weise auf knapp 7 Seiten runterzubrechen. Und für alle, denen das nicht genug ist, dann
drei Jahre leider Podcast Gottes Berufserfahrung sehe ich da als qualifiziert genug, dass du das hinbekommst.
Oh, das sind hohe Maßstäbe, die ich hier erfüllen muss. Okay, wir starten rein. Unser von dir betitelter Major Dexter Smythe befindet sich aktuell auf einem Tauchkurs und hat es sich zur, ja, sagen wir fast schon Lebensaufgabe gemacht, sich mit einem Oktopus anzufreunden. Er hat sich da so einen Zeitslot von knappen 3 Monaten gesetzt. Also kann man schon sagen, es ist eine sehr umfangreiche Aufgabe. 2 davon sind bereits verstrichen und er füttert ihn immer noch vorsichtig an. Also sie kommen sich näher. Man überlegt auch nun, den nächsten Schritt zu gehen. Smythe ist aber bewusst, dass das im schlimmsten Fall für ihn tödlich enden kann, wenn der Oktopus ihn festsaugt und in die Tiefe reißt. Also
da habe ich mich auch halt gefragt, wie groß der Oktopus da an dem Rand halt sein muss.
Ja, dass ganz genau.
Dass der Smythe sich nicht dem entgegensetzen kann, wenn irgendwas passiert. So.
Ja, und er ist ja auch bewaffnet mit so einer Art Speer.
Ja.
Also selbst, also er muss das ja schon Mordsvieh sein. Ansonsten kann es ja dann...
Kalamar ist es eher. Ja.
Der Major ist jetzt 45 und im Ruhestand, war ein sehr beeindruckender Mann damals mit vielen Erfolgen in der Damenwelt. Also man sieht da eine kleine Parallele. Nun hat er ziemlich abgebaut, vor allem körperlich, hatte 2 Herzinfarkte und ist Nikotin sowie Alkohol süchtig. Also wirklich extremst süchtig. Und auch da sieht man gewisse Parallelen zu James' Zukunft vielleicht, maybe. Er ist auch innerlich, also körperlich anscheinend ein großer Verfall, aber auch innerlich extrem zerfressen von Schuld an eine Missetat, er hat depressive Schübe und der Lebensantrieb fehlt ihm mittlerweile komplett. Seine Frau Mary ist vor 2 Jahren gestorben und das war so die letzte Instanz, die seinem Leben Struktur gegeben hat. Und seitdem, ja, gibt er sich jetzt nun vollends dem Alkohol hin. Er hat aber zum Verdruss eine sehr schöne Villa auf Jamaika, dort befinden wir uns auch gerade. Und in seiner Alkoholiker-Melancholie, die er durchleidet, geben ihm nur noch Tiere, vor allem Fische, einen Lebenshalt. Er kennt sie alle bei sich an der Villa, also am Wasser quasi, ist er tagtäglich und kann mit allen da was anfangen und bringt denen auch extrem viel Liebe entgegen. Durch seine Fürsorge und das Futter, was er allen damit bringt, nähern sich ihm die Fische auch an und man könnte meinen, es entsteht da etwas. Einzig und allein mit dem Skorpionfisch steht er auf Kriegsfuß. Der ist nämlich ein extremst, zum einen hässlicher Fisch, aber hat auch giftige Rückenflossen, die bereits bei dem geringsten Kontakt tödlich sein können. Also kann man, glaube ich, verstehen, warum man da auf Abstand bleiben möchte.
Absolut.
Laut Smythe ist dieser sogar gefährlicher als jeder Hai oder Barracuda. Und da haben wir ja schon einige Erfahrungen mit
gemacht. Ja, aber der schon richtig viel. Ist mal ein neuer Hauptakteur in der Fischwelt. Ist stark.
Ja. Und warum ist das so? Weil der Skorpionfisch sich optimal tarnen kann und von nichts zurückschreckt. Also der geht dann voll auf Attacke. Der Major will nun ein letztes Experiment für ein Institut wagen, bevor es an der Zeit ist, hier seine Zelte abzubrechen und irgendwas... Also er möchte gerne irgendwas Sinnvolles von seinem Leben zurücklassen, das man positiv mit ihm assoziiert. Und dieses Experiment ist, den Oktopus mit einem Skorpionfisch zu füttern oder in erster Instanz ihn anzubieten, um zu schauen, ob der Oktopus schlau genug ist, dass er ihn nicht isst aufgrund des Giftes oder ihn isst und das Gift hat keine Wirkung oder ja, er ihn isst und stirbt. Das wäre, glaube ich, so der Worst Case im Experimentausgang, aber alles 3 sind
ja, jetzt, wo man sich angefreundet hat, wäre der nächste Verlust halt auch, ne? Also muss man schon vorher überlegen, was man da will.
Absolut. Also Dexter Smythes Leben hat sich noch weiter verschlechtert, da ein gewisser Bond zu ihm geschickt wurde und ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe blüht, inklusive Polizeieskorte nach England. Das ist gerade Faktum. Heute Morgen, nämlich beim 2. Frühstück, inklusive erstem alkoholischen Erfrischungsgetränk, kündigte seine Haushälterin ihm einen Besucher vom Government House an. Und als Smythe Bond, der das eben war, erblickte, wusste er, dass es ja jetzt schon nichts geschlagen hat. Man ist ihm auf die Schliche gekommen. Und das ist natürlich jetzt ein großer Aufhänger. Was hat Smythe so gemacht? James stellt sich... Also wir sind dann im Zeitsprung eben in der Vergangenheit. James stellt sich als kühler Mann des Verteidigungsministeriums vor. Smythe checkt sofort, dass er nicht vom Verteidigungsministerium ist, sondern vom Secret Service. Er kommt ja selber aus der Branche, wie wir dann erfahren. Und bietet James erstmal einen Drink an. Der sagt, ja, gerade erstmal nicht.
Das ist auch ungewöhnlich.
Ja, da merkt man schon, irgendwas stimmt hier nicht. James möchte gerne an einem ungestörten Ort mit Smythe reden. Da meinte er, ja, das können wir hier machen. Wie kann er denn helfen? Gibt es irgendwie einen örtlichen Fall, bei dem seine Hilfe benötigt wird, und James steckt sich daraufhin seine erste Zigarette an und Smythe freut sich, okay, der Mann ist anscheinend kein Heiliger, der hat auch seine Laster. Alkohol ist es anscheinend erstmal nicht, aber zumindest Nikotin ist nicht so ganz ungefährlich. Nee, er solle bitte, also Smythe solle bitte an seine Zeit beim MI6 zurückdenken. Gerade beim Kriegsende klingelt da irgendwas. Da war er in einer speziellen Abteilung für sonstige Ziele. Ist da irgendwas vorgefallen? Ja, Smythe erkennt sofort, auf was das Ganze hinauslaufen soll, schluckt erstmal eine Pille. James wirkt daraufhin angespannt, weil er denkt, ah, ist das jetzt schon die Zyankali-Kapsel und das Ganze beendet sich hier vorzeitig. Der Major klärt dann aber auf, dass es gegen Azidose ist und er habe gestern Nacht zu wild gefeiert und ja, Hilfe jetzt irgendwie klar Gedanken zu fassen. James interessiert sich für eine spezielle Operation in Tirol, Nähe Kitzbühel. Kommt da irgendwie was bekannt vor? Ah ja, klar, sagt Smythe. Da haben wir einige von der Gestapo hochgenommen und ganz viele tolle Aufzeichnungen sichergestellt mit unserer Einheit. Die Männer wurden daraufhin nach München ins Lager geschickt und vermutlich wurde denen der Prozess gemacht. Genaueres weiß er nicht, kann ja James einfach in den Unterlagen nachschauen. James fasst dann nochmal genauer an der Geschichte nach, meint, ja hier, Major, Sie waren ja dann auch stellvertretender Kommandant neben einem Amerikaner, der eben Kommandant war. Ja, das ist richtig, weil Smythe konnte perfekt Deutsch-Englisch übersetzen und hatte da einen relativ hohen Status. Und ja, das wird auch alles bestimmt in den sichergestellten Dokumenten so stehen. Die werden wahrscheinlich in Nürnberg für die Prozesse genutzt worden sein. Und Smythe sagt auch nochmal, ja, das war die beste Zeit in seinem Leben, bestehend aus Jagd, Weiber und jede Menge Alkohol. Also ein Traum.
Eigentlich ist es schon auch Bond so in seinen...
Ja, ne? Also man sieht
in verschiedenen Zügen, also sehr parallel.
Ja. Ja, und dann gehen wir so ein bisschen in die Biografie von Smythe rein. Der wurde 41 aufgrund seiner deutschen Wurzeln
mal wieder,
und Sprachkenntnisse.
Muss man auch, also, ja, ich glaube, wir haben es bisher gefühlt in jedem Buch gehabt, dass mindestens einer einen deutschen Hintergrund hat. Schon
wirklich. Ja, wir merken halt, wir sind gerade wirklich noch sehr in dieser Nachkriegszeit und der Krieg ist omnipräsent immer noch.
Absolut. Ich meine,
es bietet Fleming halt
zwar sehr viele Ansätze. Ist zwar erst 66 rausgekommen, aber ja, ist schon noch nah dran im Verhältnis gewesen, ne?
Ja.
20 Jahre vielleicht gerade.
Gut, und Fleming kam ja selbst aus dieser Militärlaufbahn und hatte starke Bezüge im Zweiten Weltkrieg.
Von daher ist wahrscheinlich auch wieder, wir hatten es ja schon mal so ein bisschen besprochen, wahrscheinlich schon auch irgendwie so noch so ein unterbewusstes Feindbild auch und so, oder die Verbindung mit dem Schlechten so ging nun mal von Deutschland aus, können wir nicht leugnen.
Definitiv. Smythe, wie gesagt, deutsche Wurzeln, deutschsprachig oder zumindest gute Deutschkenntnisse für Verhöre. Idealer Mann, wurde dafür eingesetzt und hochrangig dekoriert. Mit der drohenden deutschen Niederlage kam er dann in eine Spezialeinheit und zum Ende des Krieges wurden dann 6 Einheiten gebildet, top informiert durch sämtliche Spezialeinheiten der Welt, der Alliierten, um Gestapo-Verstecke aufzuspüren und auszuräuchern. Smythe und seine Truppe wurde zuletzt in Tirol zugeteilt oder eingeteilt und es war wirklich eine sehr entspannte Zeit und er denkt zurück und dachte, ja, er hat genau 2 Schüsse in dieser Zeit abgegeben, alles andere ließ sich andersweitig klären. James möchte nun wissen, ob der Name Hannes Oberhauser etwas in ihm auslöst. Nee, also keine Ahnung, da klingelt so gar nichts und James hilft ihm weiter auf die Sprünge. Nach einer Sicherstellung eines Dokuments wollte Smythe wohl einen Tag frei haben und hat sich in seinem Hotel nach dem besten Bergführer erkundigt und das war besagter Oberhauser. Und man findet in den Unterlagen die Info, dass er diesen festgenommen hat und ihn mit auf den Weg genommen hat und seitdem nicht mehr so viel von dem gehört hat. Smythe war jahrelang auf dieses Gespräch vorbereitet, weil er wusste, dass ihn irgendwann seine Vergangenheit einholt. Und negiert weiterhin, auch nach einer Personenbeschreibung von James. Also holt James ein Notizbuch raus und liest die Seriennummer von Smythes verwendeter Waffe vor. Das könnte hinhauen, meinte Smythe. James sagt, nee, das ist tatsächlich so, weil die hast du damals, nachdem du rausgetreten bist, abgegeben und die hast du bekommen, als du eingetreten bist. Also das ist zu 100% deine Waffe. Und ja, das kann alles schon sein, aber was soll das jetzt alles? Also Smythe stellt sich weiterhin extrem dumm. James bleibt aber komplett seriös, verliert auch nicht die Fassung und sagt, ey, ich weiß genau, was los ist. Er selber wird jetzt 10 Minuten rausgehen. Die gebe ich dir, hast du Bedenkzeit. Und dann sollst du dich mal sortieren. Und für mich hier ist die ganze Nummer klar. Und ich will nur noch wissen, wie die Details waren, um die abzustimmen für meinen Bericht. Und dann ist die Sache hier für mich auch erledigt. James war auch bereits bei den Fu-Brüdern und hat mit denen gesprochen und hat jetzt eigentlich alles in der Hand. Damit ist Smythe erleichtert. Er weiß, dass die Brüder sich sowieso verplaudert haben. Also die Nummer ist durch. Das Top heißt, er muss aufs falsche Pferd gesetzt, würde ich sagen. Also das heißt, er muss jetzt auch nichts mehr erfinden und hier gute Miene zum bösen Spiel machen. Er nimmt sich jetzt einen weiteren Drink, zündet sich nochmal eine Zigarette an. Uns wird gesagt, es ist die 20. des Tages und es ist Vormittag, wie wir ja wissen. Und ja, er überlegt, ob er die lange oder die kurze Geschichte dann Bond erzählen soll, entscheidet sich dann für die kürzere. Und jetzt gehen wir einmal in die weitere Vergangenheit, nämlich Back in the Days, wo Smythe in seiner Spezialeinheit war. Tatsächlich haben sie Dokumente sichergestellt und Smythe hatte diese als Übersetzer quasi mit auf sein Zimmer genommen, um rauszuforsten, was da wirklich relevant ist, und ist zufällig auf einen Umschlag gekommen, der als vertraulich gekennzeichnet war. Und der sollte nur im äußersten Notfall geöffnet werden. Es war lediglich eine kurze Beschreibung von einem Ort am Wilden Kaiser drin, wo auf zwei Barren mit 24 Karat Gold hingewiesen wurde. Und das ist für Smythe irgendein Vermögen, oder hat es grob überschlagen, war ein Vermögen zwischen 40 und 100.000 Pfund. Also verdammt viel Geld, inflationsbereinigt. Smythe ist in seinem Fall sehr clever, verbrennt sofort die Notiz und nutzt eine Gebietskarte, um die Hütte ohne Probleme zu finden. Also hat er sich nach dem besten Bergführer erkundigt. Das war, wie besagt, dieser Hannes Oberhauser, und ist dann zu diesem gefahren, erzählte der Familie, ihn mit nach München zu nehmen. Dort wird er durchleuchtet und er nannte seinen Namen auch nicht, klebte auch das Nummernschild seines Jeeps ab, also hat versucht, die Spuren bestmöglich zu verwischen. Er verstand sich dann auf dem Weg zum Wanderspot extrem gut mit Oberhauser. Sie haben beide extreme alpine Interessen, ob jetzt im Sommer oder im Winter. Und Smythe sagt, er will mit ihm heute wandern bzw. klettern gehen. Und wenn alles gut läuft, bringt er ihn wieder zurück. Und er bekommt von ihm ein Schreiben, dass er nie mit den Nazis zusammengearbeitet habe und sauber ist und man ihn keinen weiteren Untersuchungen mehr
zu lassen. Muss ich auch vorstellen, ne? So übelst unentspannt halt auch für den Bergführer, so. Du weißt, dass du eigentlich gerade kontrolliert werden willst. Er weiß ja vorab nicht, was abgeht. Irgendwann sagt er so, ja, lass heute wandern gehen. Ja, ist halt auch irgendwie nicht geil, weil du weißt ja nicht, was will er denn so. Der hat sich ja dann auch nochmal absichern lassen, ja, dass er wirklich ein Dokument kriegt, wirklich auch mit Unterschrift, dass er dann quasi clean ist danach, wenn ihn das Smythe zurückbringt. Aber stelle ich mir nicht so als den entspanntesten Tag vor, ehrlich gesagt.
Ja, überhaupt nicht.
So, weil ja Smythe dann noch meinte, so, ja, dann gehen wir wandern, wird richtig cool, voll entspannt, ist ja auch genau dein Ding. Ja, gibt Cooleres.
Ja, wenn ich immer mal dazu gezwungen wird.
Ja.
Oberhauser denkt, okay, das wird jetzt nicht eine allzu wilde Sache, den Spot, den Smythe ausgesucht hat, der kommt man gut hin. Also die Hütte finden wir relativ easy. Innerlich denkt Smythe darüber nach, also den Kraut, also den Nazi auszuschalten, und selbst wenn es kein Nazi ist, dann ist er wenigstens ein Sympathisant oder Freund von denen und in Smythes Augen auch nicht wert, weiter zu leben. Einzig und allein die Frage, wie er die Barren runterbekommt, beschäftigt ihn noch. Mit Oberhausers Expertise kommen sie schnell und gut voran beim Aufstieg. Smythe erkundigt sich auch noch nach der Gegend, ob hier Leute wohnen. Nee, hier sind nur Bergsteiger. Dann entdeckt Smythe die von Oberhauser angekündigte Gletscherspalte unter dem Plateau, wo die Hütte liegt, und überlegt, jetzt oder später, entscheidet sich für Zweiteres, da das letzte Stück nochmal extrem schwer wird und eine sehr steile Kletterpassage hat. Und nach 5 Stunden haben sie dann ihr Ziel erreicht, also sind oben angekommen. Dort sucht Smythe erstmal allein nach dem markierten Steinhaufen und wird auch fündig. Dann checkt er seine Waffe und geht zurück zur Hütte. Oberhauser macht in der Hütte bereits Feuer. Smythe möchte sich von ihm die Gegend zeigen lassen, also wo hier was liegt. Oberhauser bietet ihm sogar noch eine Wurst an. Smiles sagt, ja, jetzt nicht, bleib mir mit deiner scheiße Wurst da weg. Erstmal will ich jetzt alles gezeigt bekommen. Und Oberhauser startet seine Tour mit Smythe, der immer hinter ihm herläuft. Als sie dann an dem Vorsprung angekommen sind, wo der Gletscher sich unter ihnen erstreckt, ballert Smythe Oberhauser 2 Kugeln in den Kopf. Der landet leider, in Anführungsstrichen, nicht komplett in der Gletscherspalte, so wie Smythe es gerne hätte. Das ist jetzt eher schlecht gelaufen, aber das ist ein Thema, wo er mit sich gleich auseinandersetzt. Jetzt erstmal zum Gold. Qualvoll muss er sich da durch diesen riesigen anscheinend Steinhaufen durchwühlen und findet ganz, ganz unten eine Kiste. Im Kopf sieht er schon vor sich, wie er sich sämtliche Luxusgüter dieser Welt kaufen kann. Schon mal nicht schlecht, aber wäre halt noch gut, das Gold irgendwie runterzubekommen und dann muss man es auch immer noch loswerden. Die Kiste ist natürlich unfassbar schwer und Smythe schafft es gerade so, sie in die Hütte zu ziehen. Dort gönnt er sich dann erstmal eine Snackpause und nimmt sich die Beefy von Oberhauser, ohne die Kiste aus den Augen zu verlieren. Also er hat Paranoia, dass da irgendwer jetzt kommen könnte und ihm dann Strich durch seinen Plan macht. Er ist sich auch bewusst, also er reflektiert diese ganze Nummer und weiß, okay, jetzt habe ich aktiv die Seiten gewechselt. Ich war vorher bei den Guten und habe für die Guten gespielt. Jetzt bin ich auf der Seite des Verbrechens und muss höllisch aufpassen, was ich tue, mit wem ich irgendwie interagiere. Jeder kleinste Fehler könnte ihn hinter Gitter bringen oder Schlimmeres. Und er muss mit sehr vielen Mühen leben. Resümiert aber, ist es okay, bin ich fein mit. Dafür habe ich jetzt Kohle ohne Ende und bin steinreich. Spannender moralischer Deal.
Absolut. Hat er gut verargumentiert, um sich dann ein bisschen schön zu reden, zu sagen, ist eigentlich gerade schon richtig, was ich hier mache. Läuft. Ich meine, jetzt mal anders gesprochen, ne, hat ja auch einfach nur halt einen von den Bösen über die Klippe geschickt. Kann man schon mal machen. Und wenn dann noch ein bisschen was dafür bei rumkommt, ja, ist da so verwerflich dran, du. Nee, ist schon sehr wild. Also auch mit der Absicht da, du weißt es die ganze Zeit beim Aufstieg und so, er kann sich da 10-mal Gedanken machen, wann das wo wie macht und der andere erahnt es nicht mal, ja, freundet sich quasi fast sogar mit dem an, ist schon übel.
Ja. Ja, er beseitigt dann all seine Spuren in der Hütte, weil er ist ja letztendlich auch Profi, arbeitet ja für den Secret Service und wirft dann die Kiste runter in der Hoffnung, sie kommt möglichst weit unten an und muss sich dann zu Oberhausers Leiche einmal abseilen, um ihn in den Gletscher reinzuzerren. Dann bedeckt er ihn auch schön mit Schnee, da oben liegt anscheinend noch etwas und macht sich dann weiter und extrem vorsichtig auf den Abstieg. Er sagt auch, jo, der Weg hoch war viel unkonzentrierter, jetzt muss er halt aufpassen, jetzt hat sein Leben mehr einen größeren Wert und wäre natürlich extrem ärgerlich, wenn man all diese Torturen auf sich nimmt und am Ende des Tages dann abstürzt und das Gold ist futsch. Er macht auch nachdem die Kletterpassage geschafft ist, eine sehr beschwerliche Wanderung runter, die Kiste mit dem Gold an sich geknotet und die Physik spielt ihm da noch in die Karten. Die Kiste rutscht ja hinter ihm her, leider kommt es auch immer wieder in die Fersen rein, also die Füße werden gut zerballert.
Er hat selber auch mehr seinen Oberkörper und so, er hat sich ja davor auch schon beim Aufstieg, hat er sich ja blank gezogen. Genau. Er ist komplett durch, alles rot von den Seilen, von der scheiß Kiste, aber halt auch vom Sonnenbrand und so. Ja, hätte er vielleicht ein bisschen besser planen können.
Ich glaube auch, der Plan hätte ein paar Feinheiten gebraucht. Das ist noch der angenehmere Teil jetzt mit dem Pro-Physik. Gleich kommt nämlich eine flache Passage über 1 Kilometer bis zum Jeep. Und da muss er das ganze Zeug ziehen, schleppen, wie auch immer. Und das wird richtig hart. Also muss er die Barren in einer Art Trage wickeln. Also er nutzt seine Jacke, um da quasi eine Trage rauszubasteln, die er sich dann um den Hals wirft. Oder um den Nacken vielmehr. Ein Hals würde sich erwürgen. Und wie ein Packesel schleppt er dann die Barren weg. Die Kiste hat er vorher vergraben, um auch da die Spuren zu beseitigen.
Ich frage mich auch mal ganz kurz zwischen rein gesprochen. Ich kann es halt auch gar nicht einschätzen, wie groß der Barren ist, wie schwer der scheiß Barren ist. Also, dass man auch mal irgendwie so einen Richtwert hat, wie viel der insgesamt schleppt. Ich glaube, wurde nirgends genannt. Ich habe es natürlich auch nicht nachgeschaut.
Aber ja, es ist wild. Boah, ich guck gerade noch mal.
Aber so wie es klingt, sind es eher so 30, 40 Kilo oder so.
Es war ja nur die Beschreibung 2 Barren, 24 Karat.
Ja.
Ja, das ist wenig. Also wenig Info.
Ja, ich weiß nicht, für mich sind Barren halt auch so, weiß ich nicht, halber Unterarm und von der Breite so breit wie ein Unterarm. Da geht es jetzt nicht dran kaputt. hätte ich jetzt gesagt.
Aber so wie er es verkauft, sind das mehrere hunderte Kilos.
Ja, also zumindest würde ich sagen, so, es ist jetzt nicht so ein easy 10-Kilo-Rucksack. Ich meine, es ist auch schon scheiße ohne Rucksack, offen gestanden. Das ist schon nicht geil, den Berg runter zu tragen. Aber es klingt eher so wie 25 plus.
Ja, auf jeden Minimum. Ja, stimmt. Nach einer Ewigkeit mit etlichen Pausen und immer wieder fallen mir die Sachen aus der Jacke raus, schafft er es dann doch zum Jeep, begräbt seine Beute unter einer für ihn markanten Felsen und fährt zurück ins Hotel, macht sich fresh, ballert sich alleine eine Flasche Schnaps rein und am nächsten Tag zieht sein Trupp weiter und ein halbes Jahr später sitzt er wieder in England, da der Krieg vorbei ist. Er ist aber ein Fuchs und lässt sich nach dem Krieg nicht direkt entlassen, sondern arbeitet in München im Befragungszentrum. Ist ja auch smart, wie gesagt, er kann dolmetschen extremst gut und nutzt zwei Heimatbesuche nach England wieder, um die Barren rauszuschmuggeln nacheinander. Das sind extreme nervliche Strapazen für ihn, betäubt er dann auch mit Alkohol oder anderen Drogen. Doch das Unternehmen oder Unterfangen gelingt, also er hat dann beide letztendlich rausgecarried, heiratet dann eine von seinen vielen, vielen Damenbegegnungen, nämlich Mary. Und mit dem ersten Dampfer nach Kingston machen sie sich auf und davon, weil er vielmehr dem Nachkriegseuropa entfliehen möchte und natürlich auch bestmöglich aus der Reichweite des Secret Service raus möchte. Er zeigt ihr auch das Gold, hat aber die Nazi-Kennzeichnung, die eingraviert waren, also Hakenkreuz und alle anderen Daten, abgekratzt oder abgemeißelt und ja, sagt, das wäre seine persönliche Wertanlage gewesen. Der Fund war zu schwankend nach dem Krieg und er hatte gedacht, Gold ist das Richtige. Jetzt sind sie reich und können immer wieder Gold verkaufen. Aber sie soll bitte stillschweigen darüber verwahren, das geht niemandem etwas an. Und sie ist daraufhin Feuer und Flamme, sie total in Ekstase, himmelt ihn an und sagt, ey, du siehst dich nur gut aus und dann bist du halt auch noch clever und hier und da und kann dir Glück gar nicht fassen. Reich. Ja, und auch noch reich. Ja, beste Leben auf Jamaika mit viel Kohle, weit weg vom ganzen Kriegsdrama. Und durchs Mais-Dienstgrad haben sie auch noch Zugang zu jedem elitären Club, den es dort gibt und auch mit allen möglichen Gruppen, Verbindungen. Beide toben sich beim Tennis, Golfen aus und abends wird dann Bridge oder andere Kartenspiele gespielt. Also wirklich beste Leben. Alles tutti. Smile 40 ein Jahr lang um und kommt dann auf die Fu-Brüder. Diese sind im Import-Export-Geschäft und extrem reich.
Aber so eine geile Beschreibung. Einfach mal so, ja, ist Import-Export.
Möglicherweise ein klein wenig zwielichtig, aber das ist
Smile gar nicht,
egal. Gar nicht. Es ist nicht so, dass sie irgendwie, also es sind nicht die größten Gauner, aber alles ist da nicht Gold, was glänzt. Sie haben auch Kontakte zum freien Hafen nach Macau. Der ist nämlich einer der einzigen Häfen, wo der Goldpreis nicht international reglementiert ist und man mehr als das Doppelte pro Unze bekommt. Das ist natürlich ein Traum für unseren Dexter Smile, weil dann kann man seinen Goldwert ganz einfach verdoppeln, mehr oder weniger. Und die Parteien, also die zwei Brüder und Smile, können sich sehr schnell einig werden, dass sie da einen schönen Deal finden. Das Problem ist aber, die Prägung ist weg von den Goldbarren und die hätte beweisen können, wie der Goldgehalt ist oder man hätte es daraus erschließen können. So ist nicht zu beweisen, wie die Zusammensetzung ist. Also er könnte schlecht sein, er könnte im schlimmsten Fall gefälscht sein. Das müssen die Fuß natürlich checken lassen und Smythe ist jetzt ein bisschen am Arsch, weil das findet er jetzt nicht toll, denen die Goldbarren zu überlassen und Vertrauen da reinzusetzen. Am Ende des Tages fliegt ihm da alles um die Ohren. Hat aber keine andere Wahl, es gibt keine Option B, also er akzeptiert und vertraut, geht, lässt die Jungs da machen und als sie fertig sind, erklären sie ihm dann, dass der Barren oder die Barren aus Hitler-Deutschland stammen und 10% Blei enthalten. Das ist eine
Überraschung auch.
Ja, Surprise, Surprise.
Das hätten wir abkürzen können an der Stelle, wenn er mit offenen Karten gespielt hätte.
Ja, eigentlich schon, also... Gut, so kann er sich als verwundert geben und da irgendein Märchen wieder erzählen, aber ist doch scheißegal. Das Thema ist, da sind 10% Blei enthalten. Das wäre gang und gäbe gewesen zu der Zeit und das habe den Goldmarkt in Deutschland auch ziemlich schmälern lassen. Das heißt, man habe sehr viel gehabt, aber hat mehr oder weniger das ganze Jahr gestreckt und das hat den Wertverlust herbeigeführt. Smythe will wissen, ja, das ist jetzt ja für mich kacke wahrscheinlich. Qualität ist dann schlecht. Werde ich die überhaupt los oder was ist da Phase? Die Fuß entwarnen da relativ schnell ihre charmanten Art und Weise und sagen, die werden wir los. Sie bringen halt nicht ganz so viel Kohle ein wie komplett reines Gold, aber das sollte ja klar sein. Und wenn alles gut läuft und man sie nach und nach immer wieder verkauft, ein bisschen den Markt im Blick behält, dann kann man sogar 100.000 jamaikanische Pfund rausholen. Also das wäre durchaus möglich. Abzüglich der Kosten für den Verkauf und die Logistik natürlich, die machen 10% aus. Und Smythe überlegt, boah, puh, Brudi, das ist extrem viel, 10%. Er weiß auch von anderen Händlern, dass die nur nicht mal ein Prozent nehmen oder so. Und die beiden Halunken wollen direkt 10. Er weiß aber auch, was er an den beiden hat und dass die jetzt keine großen Fragen stellen und das ein Selbstläufer ist. Deswegen sagt er, komm, hier, macht. Ich brauche nicht alles Vermögen dieser Welt. Das reicht, wenn ich da ein paar Euros jeden Monat habe und dann ist gut. Und sie gehen den Deal ein und er holt dann einmal im Quartal 500 Pfund ab, ohne Probleme. Das reicht für sein Leben. Er hat ja auch noch ein bisschen Rücklagen so. Das Problem ist nur die Angst vor der Einkommensteuer, dass die dann irgendwann mal fragt, Herr Smythe, wie kann das sein? Sie haben X und Y, geben aber das aus. Das kommt uns skeptisch vor. Und da beruhigen ihn die Fuß und sagen, komm, dann nimmst du nur 400 Pfund und dann guckt da keiner dann, genau drauf.
Ey, dann ist unter der Bagatellgrenze, da passiert gar nichts.
Ja, jetzt an der Stelle würde ich gerne mal wissen, wie viel 500 Pfund inflationsbereinigt wären, aber das könnten wir dann mal zu einer anderen
Zeit. Ich fand aber auch so, 500 Pfund für ein Quartal klingt halt erstmal voll wenig. Also da waren ja dann, obwohl es die Landeswährung war, also musst du ja für einen Pfund unfassbar viel Zeug gekriegt haben. Also schon spannend. Und es waren ja dann auch jamaikanische, ne? Es waren ja nicht, wobei die an England vielleicht angeschlossen waren. Da seinerzeit noch. Weiß ich aber nicht, ob die Währung auch dieselbe war.
Ja, das kann ich dir auch nicht zeigen. Müsste man mit irgendeinem Inflationsrechner mal machen.
Ja.
Es reicht auf jeden Fall für ein gutes Leben und er und Mary leben in Saus und Braus und geben sich dem Alkohol hin, dem Essen hin und auch den Zigaretten. Und ja, die ersten gesundheitlichen Schäden ließen nicht auf sich warten. Smythe hatte seinen ersten Herzanfall oder seinen ersten Herzinfarkt. Mary versuchte dann, das Ganze mit strenger Hand zu reglementieren, ein Auge auf ihn zu haben. Das hat aber für extreme Konflikte in der Beziehung gesorgt. Und man hat sich auseinandergelebt und Mary hat sich dann in Schlaftabletten geflüchtet und wollte da ihrem Mann einen Denkzettel verpassen mit einem eigentlich nur versuchten Suizidversuch mit einer Überdosis. Das Ganze ist dann aber unglücklich verlaufen und die Dosis war zu hoch und sie ist daran gestorben. Das hat natürlich für extreme Gerüchte in der Gegend gesorgt und Smythe musste oder ist umgezogen, weil ihm das Gerede zu viel wurde, wegen vielleicht Mord und so weiter und so fort. Er ist dann mehr nach außerhalb gezogen, also aus Kingston raus, um ja, sich nach seinem zweiten Herzinfarkt eigentlich zu erholen, aber in seinen Worten dann doch eher in den Tod zu trinken, weil, wie hatten wir anfangs ja erwähnt, er keinen Sinn in seiner Existenz sieht, keinen Antrieb mehr hat. Und nun steht hier dieser Bond und ja, hält ihm seine Vergangenheit vor. Und damit ist dieses Vergangenheitskonglomerat abgeschlossen. Wir sind wieder im Hier und Jetzt. Ja. Smythe nimmt sich einen weiteren Drink, geht raus in den Garten zu Bond, um ihm die Geschichte zu erzählen. Der ist gar nicht überrascht, hat damit bereits gerechnet. Und ja, es kann gerne verschriftlicht werden für das Militärgericht, sagt der Smythe. James braucht es nicht, er macht das selber für seinen Arbeitgeber, einen Bericht zu verfassen. Damit wäre die Sache durch. Smythe will wissen, wie man ihn gefunden hat. Und James sagt, naja, Oberhausers Leiche wurde irgendwann vom Gletscher ausgespuckt und man hat sie gefunden. Die konnte sehr einfach identifiziert werden. Die Kugeln in dem Körper konnten einfach zurückverfolgt werden. Und James hatte zufällig die Akte beim MI6 gesehen, hatte gerade nichts zu tun und wollte sich persönlich darum kümmern. Dann fragt logischerweise Smythe nachher, warum? Also was hat dich jetzt daran so gereizt? Ist ja jetzt kein Riesenfall gewesen. Ja, und es kommt das, was du angeteasert hast. Oberhauser war für James eine Art Vaterfigur. Er hat ihm vor dem Krieg das Skifahren beigebracht. Er hat viele Zeit bei Oberhauser verbracht und seiner Familie. Ja, und das hat ihn dann persönlich irgendwo betroffen oder tangiert. Und deswegen hier die Nummer. Und daraufhin verabschiedet sich James auch barsch und sagt, hier, Freund, eine Woche hast du, dann kommen sie und holen dich. Und er selber ist jetzt weg.
Was hast du an der Stelle gedacht so? Wo Bond halt sich wieder verabschiedet hat, so, ja, chill dir halt ein, wir holen dich dann vielleicht irgendwann so. Ja, nee, ich hatte erst schon, komisch in dem Moment.
Ja, ich hatte aber direkt gesagt, das ist die Aufforderung zum Suizid. Also ja. Ich hatte da, also dieses Ding, was auch später erwähnt wird, von wegen dem General, dem man im Knast dann eine Pistole gibt mit einer Kugel drin, um den Wink mit dem Zaunfall zu machen, ey, es ist, glaube ich, der einfachste Weg für alle Beteiligten, wenn du das jetzt einfach selber in die Hand nimmst.
Ja, ja, philosophiere ja auch gleich noch ein bisschen drüber, aber
genau.
Ich dachte auch so kurz, ah, was ist denn hier los? Irgendwas kommt noch. Ja, warst du mir eine Nasenlänge voraus dann gedanklich?
Ich bin, ach, das ist ja die jahrelange Bond-Expertise die mittlerweile, hier, die sich angehäuft hat. Ja, also Bond ist weg und wir sind jetzt wieder da, wo wir anfangs angefangen haben, beim Tauchgang, nämlich am Abend des Tages oder am Nachmittag. Smythe ist am Strand unterwegs und fragt sich, was eben James damit gemeint hat, zu sagen, hier eine Woche noch und dann holen sie dich. Und schlussfolgert auch, ey, die überlassen mich den Freitod. Das würde A, denen extrem viel Arbeit ersparen, Papierkram, der nicht gemacht werden müsste. Es kostet viel weniger Gelder, weil es keine Gerichtskosten geben wird. Und ihm persönlich wird damit eine extreme Demütigung erspart, da vom ganzen Land vorgeführt zu werden. Andererseits muss er mit schlechten Aussichten vor das Gericht, also dass er da aus der Nummer rauskommt, unwahrscheinlich, und könnte sich da vielleicht mit Lügen und Betrügen aufs Beste drumherum reden und einfach hoffen, dass er rauskommt oder den Schaden minimiert. Andererseits, wenn das vor Gericht geht, das würde ja auch medial richtig was reißen. Das könnte voll durch die Decke gehen. Er könnte vielleicht einen Roman daraus schreiben oder ein Buch daraus schreiben, eine Biografie und richtig Kohle machen. Also er könnte es auch für sich ausnutzen, fängt sich dann aber ein und sagt, ey, das ist gerade alles ein bisschen weit hergeholt.
Merkst selber halt. Das war nix.
Ja. Ja. Im Hier und Jetzt befasst er sich dann erstmal mit dem heutigen Abendessen und der Bridge-Runde, die ansteht. Er schiebt Bond und all das, was damit zusammenhängt, erstmal an die Seite und sucht weiter nach seinem Skorpionfisch für eben seinen Oktopus. Findet auf dem Weg dahin eine extrem fette Languste und denkt, boah, hui, die wäre geil jetzt eigentlich zum Essen. Also da wäre richtig was dran, wenn ich die jetzt erlegen würde, mitnehmen würde. Das wäre ein feines Festmahl. Aber ich habe ein Ziel, ich will den Skorpionfisch, habe jetzt keine Zeit für lecker Hummer. Der Fisch geht vor und tatsächlich eine Weile später findet er seinen gesuchten Skorpionfisch und braucht zwei Versuche, um ihn mit seinem Speer zu treffen. Beim ersten Mal entwischt er ihm unter ihm durch. Und beim zweiten Mal ist er dann erfolgreich, ist daraufhin aber fix und fertig, geht erstmal wieder an den Strand, um sich auszuruhen und merkt, hey, das ist irgendwie alles ein bisschen seltsam hier gerade. Ich bin nicht einfach nur körperlich fertig, ich habe irgendwie ein krasses Taubheitsgefühl und guckt an sich runter und sieht, ah, fuck, da sind Nadelstiche und an seinem Bauch und da fließt auch Blut. Das ist da taub, da gibt es weiße Stellen. Der Fisch hat ihn wohl erwischt. Er ruft sich dann den Wikipedia-Artikel nochmal hervor, was es mit dem Fisch genau auf sich hat. Er hat jetzt genau 15 Minuten, in denen er Höllenqualen erleiden wird, also steigernde Schmerzen zunehmen, und dann wird er elendig krepieren. Und eigentlich bräuchte er jetzt sofort ein entsprechendes Antibiotika. Das kann er aber nie im Leben bekommen, selbst wenn er jetzt zum Haus rennt, seinen Hausarzt kontaktiert. Der wird frühestens in einer Stunde da sein, da ist die Messe viermal gelesen. Also das hat gar keinen Sinn. Und überlegt, was kann er jetzt machen? Er möchte sein Experiment unbedingt beenden. Er will was für die Nachwelt hinterlassen. Und deswegen,
es ist halt unpraktisch, dass halt sonst niemand da ist, der ihm da zuschauen kann und sagt, ah ja, geil, die Erkenntnisse aus dem Experiment nehme ich noch mit.
Ja, eben, aber, also es wird nicht wirklich für die Nachwelt erhalten bleiben. Nee, kannst du schlecht dokumentieren.
Das ist schwierig, ja.
Aber für ihn, für seinen Seelenfrieden, will er es unbedingt nochmal wissen. Die ersten Krämpfe setzen ein, die Schmerzen sind sehr, sehr hoch. Und ja, unter Höllenqualen schreiend schleppt er sich zur Höhle des Oktopusses. Kurz vor der Bewusstlosigkeit bietet Smythe den Skorpionfisch an. Doch der Oktopus greift am Fisch vorbei und schnappt sich Smythes Arm und zieht ihn nach unten, beißt in seine Finger, beißt den Finger auch ab, keine Ahnung.
Ja, weiß ich auch nicht, ja.
Und das ist das Ende von Smythe, also der Skorpionfisch wurde gänzlich ignoriert. Zwei Einheimische finden dieses Trio, also den toten Fisch, den toten Smythe, den noch lebenden Oktopus, der wird dann aber von den zwei Einheimischen getötet. Und ja, der Fisch und der Oktopus werden verzehrt und die Leiche wird der Polizei übergeben. Die erkennen, dass der an dem Fisch gestorben sein muss oder an dem Oktopus und wollen das aber klein halten, um den Tourismus nicht zu verschrecken. Und man erklärt ihn für ertrunken. Auch Bond, der innerlich die Nummer für Selbstmord hält, also er geht davon aus, Smythe habe auf seine Empfehlung hin den Freitod gewählt, deklariert in seinen Akten Smythe auch für ertrunken. Und allein Dr. Graves, also der den Auftrag, dieses Experimentsauftrag für Bond hatte, kann jetzt noch für diese erbärmliche Existenz, die Smythe dargegeben hat, noch Nachwort verfassen, keinen anderen wird scheren. Also harte Worte hier auch von Bond und damit endet die Kurzgeschichte.
Tatsächlich, ja. Ja, war in sich schlüssig auf jeden Fall, finde ich. Aber wie ging es dir denn so generell, ja, vom Erzählstil vielleicht oder auch vom Spannungsbogen her? Hat sich mitgerissen oder war eher so, ja, kann man nett so abendlektüremäßig mal kurz reinschmökern?
Ich fand tatsächlich, es ist eine sehr schöne Kurzgeschichte. Also sie ist gut inhaltlich geschlossen. Es wird jetzt nicht das Riesenthema aufgemacht. Es lässt sich sehr gut weglesen. Die hat einen klaren Anfang und ein klares Ende. Es wird jetzt nicht irgendwo drauf aufgebaut. Es wird aber auch nichts weiter fortgesetzt. Das ist echt okay. Es ist halt für Bond ein bisschen dürftig, weil es geht. Bond ist halt eine absolute Randfigur. Es ist aber in diesem Kosmos passend und die Geschichte als solche ist jetzt nicht super spannend, aber...
Ja, genau, ich fand sie ein bisschen vorhersehbar.
Ja, genau.
Ich habe auch gerade mal gefragt. So. Aber wie du sagst, ich fand den Abschluss der Geschichte oder die Kompaktheit und eben auch das als Kurzgeschichte zu deklarieren, hat schon funktioniert. Das hatten wir ja zuletzt ein bisschen kritisiert. Das ging eigentlich schon ganz gut. Ja, mit Bond natürlich wenig zu tun. Ich frage mich manchmal so, was man mit den Kurzgeschichten oder so kleineren Bond-Geschichten bezwecken will, ob man da ein besseres Bild von seiner Arbeit schaffen will, dass er nicht nur die krassen Aufträge hat oder... Weil eigentlich, was war das am Ende halt, ne? Bond macht Urlaub in der Karibik für so einen Tag, arbeitet er was und lohnt sich halt der Zauber so.
Ich glaube, die Herangehensweise mal zu sagen, okay, wir gucken uns den Schurken an und das Psychogramm und versuchen da ein Psychoanalyseprofil darzulegen, ist ja gar nicht so uninteressant. Das Problem ist, es hat einfach sehr wenig hergegeben. Mhm. Also du hast diese Selbstzweifel, diese innere Zerrissenheit aufgrund dieser Tat, aber mehr halt auch nicht und dafür reicht eine Kurzgeschichte nicht, also vielleicht, diese Kurzgeschichte nicht,
um total, das
alles zu erfassen.
Vielleicht wollte er aber auch irgendwie so ein bisschen einen Spiegel zu Bond nochmal hinhalten und noch ein Pendant dazu. Oder nee, Pendant ist es ja nicht, aber jemand schaffen, der ähnlich ist, auch mit den Lastern vor allem Dingen. Also ich fand, da gab es schon verschiedene, auch lebenswegmäßig verschiedene Parallelen, auch wenn Bond noch deutlich vorher ist und hoffentlich auch nicht so abnippelt, so gottlos. Aber ansonsten so von der Herangehensweise ans Leben waren schon so ein, zwei Parallelen dabei.
Definitiv und vielleicht auch einfach macht das den Wink auf, zu sagen, hey, was ist, wenn bei Bond so eine Tragödie passiert?
Total, wollte ich gerade
sagen. Weil die Laster sind ja da, es ist dann nur die Intensität, die gesteigert wird und der fehlende Lebensantrieb, der hinzukommt und dann hast du, glaube ich, ruckzuck ein Abziehbild dessen, was Smythe passiert ist.
Und Bond ist ja auch immer wieder so unterwegs, dass er sich rechtfertigen muss. Smythe hat sich ja gerechtfertigt, das Gold kann ich ja nicht liegen lassen, das muss ich ja quasi nehmen und es rechtfertigt vielleicht auch ein paar Mittel. Ähnlich geht es ja Bond auch manchmal bei verschiedenen Fällen, wo er sagt, muss ich die jetzt wirklich über die Klinge springen lassen oder kann ich es irgendwie auch anders lösen? Aber es sind nun mal die Bösen, ist halt so, ist mein Auftrag, ist mein Job so. Er rechtfertigt sich ja da auch immer wieder ein paar Sachen zurecht, warum er seinen Job so macht und das Töten halt dazugehört. Also deshalb, vielleicht aus der Perspektive auch nochmal nicht unspannend.
Ja, also für mich persönlich in Summe eine schöne, kompakte Geschichte. Klar, ohne diese großen inhaltlichen Highlights, aber durchaus kann man da versuchen, was zu ziehen. Eben das, was wir gerade versucht haben zu skizzieren, den Übertrag auf Bond oder die Parallelen dahingehend und welche einschneidenden Erlebnisse zu bestimmten Lebenswegen führen kann. Aber das ist auch sehr marginal, nur an der Oberfläche behandelt und jetzt nicht so richtig Deep Dive.
Ja klar, wenn du wieder eine richtige Geschichte draus gemacht hättest, hättest du irgendwie die Ansichten von Bond noch mit reinnehmen können. Ich meine, du hättest ja die Grundrichtung trotzdem beibehalten können, aber du hättest halt nochmal vielleicht zwischen Teile reinpacken können, wo du auch Bond-Gefühlswelt oder weiß ich nicht was gespiegelt kriegst.
Ja. Aber abseits davon die Frage an dich, hat der Name Hannes Oberhauser bei dir was bewirkt?
Nee, tatsächlich habe ich da, ist gut, dass du es jetzt sagst, hatte ich eher Probleme, irgendwelche Namen irgendwo hinzuzumatchen zu meiner Filmkenntnis, die da auch beschränkt ist, aber nicht. Hast du den auf dem Schirm, wo der im Film drankommt, oder?
Ja, ja.
Ist das hier eine Fangfrage?
Nee, ich dachte, ich habe explizit gefragt, weil in den neueren Filmen haben wir ja den guten Blofeld nochmal in Form von, also verkörpert von Christoph Waltz.
Ja.
Und der, also es müsste ja dann dementsprechend No Time to Die sein und davor kam Spectre, meine ich. Mhm. Und da ist die Hintergrundgeschichte, dass es eben der Sohn, meine ich, oder so von Hannes Oberhauser ist oder er selber ist Oberhauser.
Okay.
Ja, genau. Also da war eine Parallele auf jeden Fall zum Namen.
Die habe ich noch nicht gesehen da. Das sind wir ja zum Glück noch nicht, als Entschuldigung. Ja, ist krass. Eigentlich ja cool, wenn du die Sachen so ein bisschen verstrickst, wenn du jetzt schon die Geschichte, weil das haben wir jetzt auch gerade festgestellt, die Geschichte war jetzt für den eigentlichen Film Octopussy quasi, weiß ich nicht, wie der, also haben sich eigentlich nur dem Namen bedient, so muss man sagen. Hat ja eigentlich keinerlei absolut. Relevanz inhaltlich.
Ja, doch, also das war klar, die hatten dieses Matchup mit dem Octopus, aber mehr halt auch nicht. Und ja. Aber also zum Film, um da jetzt nochmal die Referenz zu ziehen, ich meine, Octopussy hat im Film gesagt, also da hatte Bond assoziieren können direkt mit, ich meine, es war ihr Vater, es könnte auch eventuell ihr Ex-Mann gewesen oder ihr Mann gewesen sein. Ich meine, aber es war der Vater und der war Smythe und James genau. hatte den liquidiert.
Ja. Ja.
Genau.
Ja.
Also das war der Bezug zum Film und
ja.
Es ist süß, dass sie diese Referenz eingebaut haben, aber mehr halt auch nicht.
Das trifft es ganz gut, ja. Voll.
Ja.
Trotzdem vielleicht unterschiedlich betrachtet, ja, beides kann man sich irgendwie ein bisschen geben, kann man schon mal machen. Hauen einen jetzt aber, glaube ich, auch beide nicht vom Stuhl. Weder Film noch Buch. Wobei zum Film ja auch noch mehr dazu gehört. Da haben wir ja dann noch eine zweite Kurzgeschichte, die da eben. Kommt.
The Property of a Lady, das ist die nächste Ausgabe. Jetzt haben wir aber noch mein Lieblingsteil, nämlich das Quiz. Und da habe ich recherchiert und war begeistert, weil von 6 Quizfragen hattest du 2 schon richtig.
Ach.
Also du stehst schon bei 2 Punkten. Ja,
aber auch fairerweise vorab
ist optimal.
Nicht der Film, der bei mir besonders gut hängen
geblieben ist. Ja, aber, und also das sage ich immer wieder, aber diesmal hast du wirklich die 2 schwierigsten Fragen, jetzt gerade aus dieser Vergangenheitsperspektive, oder eine davon zumindest, schon beantwortet. Nämlich, du wusstest bei der Regiefrage, wer den Titel interpretierte oder sang, All Time High, und ich würde darauf wetten, dass es dir jetzt nicht nochmal einfällt.
Ja, schwierig.
Ja, das ist eine Rita Coolidge, das hast du tatsächlich überragend gewusst und die Fahrzeugfrage hast du auch
abgeliefert. Ja, nee, auf die wäre ich nicht gekommen.
Welches Fahrzeug wird für eine Verfolgungsjagd durch Udaipur genutzt? Da könnte man vielleicht noch drauf kommen.
War auch wieder ein Benz oder so, glaube ich. Kann das sein? Nee.
Es war das Tuk-Tuk.
Ach, stimmt. Ja. Ich erinnere mich jetzt dran, aber nee, da werde ich auch nicht drauf kommen.
Okay. Gut, das heißt, wir haben noch 4 Fragen übrig. 2 davon heute, 2 bei der nächsten Ausgabe. Ich hätte die Schauspielfrage, die Drehfrage, die Auftragsfrage oder doch die Drehortfrage für dich.
Dann nehmen wir erstmal die Drehfrage.
Gut. Was soll unter dem Deckmantel des Zirkus geschmuggelt werden?
Ja. Da haben wir ja auch gleich am Anfang. Es war eigentlich... Nee, warte mal. Der Zirkus ist ja dann öfter noch präsent... Muss ich tatsächlich kurz überlegen. Da ist ja der ganze Aufmarsch und Zeug. Oh, das ist gerade... Ich habe die ganzen Szenen im Kopf, aber ich krieg gerade nicht zusammen, was sie schmuggeln wollen tatsächlich.
Bin ich blöd? Ich geb dir einen Tipp. Es wird gemacht mit der Kanone, mit dem Einsatz in der Kanone. Unten ist so ein Fach, das nutzen sie. Da ist dann später die Bombe drin. Die ist ja für den Zirkus eher unbewusst. Normalerweise wollten sie was anderes schmuggeln, was aus der Sowjetunion stammt.
Aber ging es die ganze Zeit, also ich hatte jetzt als ersten Gedanken tatsächlich dieses Fabergé-Ei auch, aber nee. Darum geht es ja nicht. Das ist ja nur so der Aufhänger am Anfang auch
wieder. Ja.
Oh, es ist bitter. Aus der Sowjetunion, ja, wollen sie was schmuggeln? Oh, was schmuggeln die da? Ja. Die lassen den Scheiß ja auch noch im Zug hochgehen und so. Nee, komme ich tatsächlich nicht drauf. Was ging's denn da?
Einfach Schätze. Jede Menge sowjetische Schätze und Kunstrelikte.
Okay, quasi am Ende Reichtum und tolle Sachen.
Tolle Sachen.
Ja, okay. Schlecht. Kannst du mir nicht geben.
Den kann ich dir leider nicht geben. Aber dir vielleicht die nächste. Also, du hast noch Schauspiel,
mit Sicherheit.
Auftrag, Drehort.
Schauspiel, Auftrag oder Drehort. Ja, Schauspieler, dann machen wir hier heute die zwei roten Kreuze.
Schauspielfrage, wer verkörpert nochmal die Magda?
Absolut keine Ahnung, da wirst du mich auch nicht mit Tipps drauf bekommen. Ich müsste mir erstmal wieder den Überblick verschaffen. Magda war, ja, da geht's nämlich schon los. Pfui. Nee, du, das ist schön, dass wir damit zwei Fragen vorgelegt haben, aber auch dann ganz schnell ausgestiegen sind aus dem Game. kann ich dir gar nicht sagen. Ich krieg nicht mal zusammen, wer Magda ist, ehrlich gesagt. Die ist mir nicht hängen geblieben.
Im weitesten Sinne ein Anti-Bond-Girl. Also die hat für die Gegenseite mitgespielt und das Ei von Bond geklaut wieder mal und sich dann mit diesem Endlos-Schal einmal aus dem Balkon abgewickelt zum Beispiel. Mhm.
Stimmt, das gab es auch noch. Aber ja, ich keine Ahnung,
wer also die gespielt hat. Also für Kamal Khan hat sie gearbeitet.
Ja, absolut. Keine Ahnung.
Gut, dann brauche ich dir auch keine anderen Filme nennen. Die sie mitgespielt hat.
Glaube ich nicht. Also kannst du gerne machen, Interesse halber wird's mich jucken, darfst aber auch gerne vorher Name-Dropping machen. Okay. Und,
es ist die geborene Schwedin oder schwedische Schauspielerin und Miss Schweden 1970 geworden.
Ja, die hat schon mal in einem anderen Bond Wayborn mitgespielt, aber, oder? Die hatte doch in einem anderen Bond mitgespielt. Mm-mm. Nee, gut, dann nicht, dann wäre ich eh noch weniger drauf kommen. Ja. Okay.
Sie hat vor allem in Serien mitgespielt, unter anderem das Loveboat, Dallas, MacGyver und Baywatch, die wilden 70er.
Du hast ja schon ein bisschen was Namhaftes dabei, ja.
Ja. Ja, gut, dann.
Schade war's, ja.
Stehst du momentan wieder bei einem Remis, aber ja, nächstes Mal kannst du da richtig reinpunkten und vielleicht vier mitnehmen. Das wäre natürlich ein Traumergebnis.
Das wäre stark, aber sehe ich noch nicht nach der Nummer hier.
Ja, heute
nun ja.
Nüchternd.
Ja,
aber alles halb so wild.
Ersteres hätte man vielleicht noch rauskriegen können. Letzteres, also das ist tatsächlich absolut nicht meine Kernkompetenz. Ich glaube, da hatte ich auch gefühlt noch nie einen richtigen Namen, oder? Bei der Schauspielerwahl.
Also während der Bücher nein, während der Filme ja.
Echt? Während der Filme hatte ich sogar mal. Krass.
Ja. Aber doch, andersrum. Du wusstest, wer Columbo war.
Ja, okay, aber das war ja, da hatte ich ja auch schon gesagt, so ein bisschen Glück auch.
Ja.
Im Raten.
Alles gut. Okay, ich glaube, damit können wir euch dann in den Juni entlassen und freuen uns natürlich dann mit der nächsten Ausgabe, euch den restlichen Teil rund um Octopussy zu liefern. Den darfst du dann wieder gerne vorstellen und absolut, ich kommentieren. Und
ja,
eine Information noch am Rande. Wir werden mit den Sonderfolgen erstmal pausieren. Wir haben gemerkt, uns fällt es immer schwieriger, Themen zu finden, die sich jetzt nicht inhaltlich doppeln. Zumal da ja noch etliche Filme fehlen und wir das Feld damit sehr, sehr limitieren. Und jetzt nochmal ein Revival von der einen oder anderen Frage zu stellen, nur weil wir jetzt da 7 Filme mehr oder 5, 6 Filme mehr haben, ist doch nicht ganz so in unserem Interesse. Deswegen sagen wir, okay, wir machen da mal eine Pause, lassen erstmal wieder ein paar Filme dazukommen, uns die Möglichkeit zu geben, weitere tolle Fragen zu finden. Wenn ihr Fragen habt, haut es gerne in die Kommentare bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Vielleicht können wir die dann noch übernehmen. Aber ja, erstmal würden wir das Ganze pausieren und uns weiter auf die großen, vollumfänglichen Folgen zu fokussieren, die alle 2 Wochen erscheinen und da dann wieder ein bisschen den Input zu erhöhen. Genau.
Absolut. Ich denke, uns wird wieder was einfallen oder eben dann auch weitere Ideen, die wir schon mal verwendet haben, wieder gut recyceln, upcyceln, wie auch immer. Für den Moment aber, glaube ich, ist der Mehrwert für euch relativ gering. Insofern freuen wir uns auf die regulären Folgen. Es gibt ja durchaus auch das eine oder andere her. Die Filme rücken ja auch so langsam wieder näher, freue ich mich schon drauf. Und ansonsten hat es mir wie immer Spaß gemacht heute mit dir.
Danke. Ich kann das natürlich nur zurückgeben. Leute, habt eine gute Zeit, habt zwei gute Wochen und wir versorgen euch dann gerne wieder mit einer weiteren Folge von Film ab, Buch auf gekonnt. Ahnungslos, der Podcast, und das soll es dann auch gewesen sein. Ich verabschiede mich und wie gesagt, bis zum nächsten Mal.
Ich verabschiede mich ebenfalls, wünsche ebenfalls eine gute Zeit, bis in zwei Wochen und macht's gut.